Global gedacht. Mit einer Sonderreihe zu dem Virus, der die Welt auf den Kopf stellt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Global gedacht und unserer Spezialreihe zum Coronavirus in Südafrika. Heute ist der 14. Juli 2020 und wir möchten mal ein Zwischenfazit nach 111 Tagen Lockdown in Südafrika ziehen. Momentan spitzt sich die Situation vor Ort extrem zu und immer öfter tauchen auch in den letzten Tagen hier in den deutschen Medien Berichte aus und über Südafrika und den herausfordernden Verhältnissen vor Ort auf. Wir berichten nun seit mehr als 2,5 Monaten direkt aus Südafrika und ich bin besonders gespannt, was Jonas uns heute zu den aktuellen Geschehnissen erzählen kann. Moin Jonas, wie geht's dir und was ist gerade los?
Ja, schönen guten Morgen, Johanna. Mir geht es den Umständen entsprechend eigentlich gut, aber die Situation vor Ort ist in der Tat angespannt. Es ist eine schwierige Phase, die wir gerade durchmachen. Das Heute-Journal hat gestern Abend von explodierenden Infektionsraten gesprochen und unsere Mortalitätsraten steigen und gleichzeitig öffnen wir hier zurzeit die Wirtschaft immer weiter und wir sind mitten im Winter. Und also die Situation, in der wir uns gerade befinden, intuitiv irgendwie wünschen wir uns, glaube ich, alle eher den harten Lockdown gerade zurück, dass wir in der Eiseskälte draußen nicht sein müssen und mit Tee und Netflix irgendwie vom Präsidenten nach Hause verbannt wären. Das würde uns, glaube ich, allen besser passen im Moment. Und dann kann draußen Corona-Sturm und Wintersturm toben. Und stattdessen haben wir irgendwie wochenlang, ja, beim besten Herbstwetter, bei super niedrigen Infektionsraten uns im Lockdown befunden. Und ja, das wirkt ja jetzt für den einen oder anderen, also auch wenn man so sich unterhält mit Kolleginnen und Kollegen, nicht wirklich logisch und nicht intuitiv. Wir verstehen natürlich die Logik dahinter und das Ziel, so die Flatten the Curve und das Gesundheitswesen vorzubereiten auf die steigenden Covid-19-Fälle. Aber irgendwie ist es gerade nicht so wirklich intuitiv. Die Infektionszahlen explodieren und wir gehen immer, öffnen immer mehr. Schulen sind auf, Wirtschaft ist auf, Restaurants etc. Das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Aber gut, was wir heute machen wollten, war mal Zwischenfazit ziehen. Und jetzt ist weniger emotional, sondern einfach mal an Zahlen entlang uns an die Thematik herantasten. Ich habe ganz viel mir die Website ourworldindata.org/coronavirus genutzt, um die Zahlen heranzuziehen, um Südafrika auch ein bisschen mit anderen Ländern zu vergleichen. Wo stehen wir also jetzt? Nach 111 Tagen Lockdown haben wir etwa 300.000 Corona-Fälle in Südafrika. Das ist so viel wie in Großbritannien. Und es bereits 100.000 Fälle mehr als in Deutschland und 50.000 Fälle mehr als in Italien. Ein großes Epizentrum in Europa ja gewesen. Im Vergleich dazu in USA sitzen wir bei 3,3 Millionen, in Brasilien bei 1,8 Millionen Fällen. Aber Brasilien hat halt auch 200 Millionen Einwohner und USA 300 Millionen. Südafrika hat im Vergleich nur 60 Millionen. Wirklich habe ich mal versucht, nebeneinander zu stellen, also die Infektionszahl in Relation zu setzen zu der Einwohnerzahl. Und da sieht man, in USA kommen auf 1 Million Einwohner 10.000 positiv getestete Corona-Fälle. In Brasilien sind es 9.000 und in Südafrika 5.000. Die tägliche Neuinfektionsrate liegt im 7-Tages-Durchschnitt in Südafrika bei ca. 12.000 Fällen. Und die ist eigentlich nur höher in Indien mit 25.000, Brasilien 37, USA 59.000 Fällen pro Tag. Und nach Südafrika folgt dann, kann man hier sehr schön sehen in der Grafik, mit 6.000 Fällen Russland, also halb so viele. Also Südafrika ist jetzt global einer der Hotspots der Corona-Pandemie. Und diese Neuinfektionsraten, die ich jetzt eben genannt habe, in Südafrika von 12.000 neuen Fällen pro Tag, sind meines Erachtens auch noch mit Vorsicht zu genießen. Wir stoßen hier ganz oft an die Grenzen unserer Testkapazitäten. Vergangene Woche war hier in Port Elizabeth eine Woche lang Teststopp. Der Rückstau war so groß gewesen, dass sie haben gesagt, wir müssen mal eine Woche abarbeiten, es bringt gerade nichts weiter zu testen. Und es macht dann auch einfach keinen Sinn, wenn eine getestete Person mehr als 8-9 Tage auf sein Testergebnis wartet und sich dann in der Zeit schon in Quarantäne befunden hat, dann ist das Eintreffen des Ergebnisses irgendwie nur noch von statistischer Natur her. Also es hat dann irgendwie gar keinen, keine Aussage mehr. Also die Person muss dann sich schon in Quarantäne befunden haben und eigentlich auch in die Infektionskette, die Leute, mit denen sie zuvor in Kontakt war, gewarnt haben. Und das Testergebnis, ob es jetzt positiv oder negativ ist, ist eigentlich dann fast hinfällig. Und im Moment ist unsere Erfahrung derzeit so, also wir haben den einen oder anderen Fall bereits gehabt bei uns im Organisationsumfeld und den einen oder anderen Verdacht. Und man wird nur getestet, wenn man auch ernsthafte Symptome zeigt. Also jetzt ein reiner Kontakt mit einer positiv getesteten Person oder auch leichte Symptome reichen nicht aus, um hier einen Test zu erhalten. Und da ist die Rate der positiven Ergebnisse im Vergleich zu den durchgeführten Tests auch gerade so hoch. Ja? Also da wir eigentlich nur testen, wo eine sehr hohe Infektionswahrscheinlichkeit vorliegt. Und ansonsten wird nicht getestet. Folglich sind pro gemachtem Test auch extrem hohe Prozentsatz an positiven Fällen dabei. Und gleichzeitig kann man davon ausgehen, dass die reale Infektionsrate noch deutlich höher liegt. Und ein weiterer Aspekt, vielleicht so das reduzierte Testen, könnte auch der Grund sein, und das ist jetzt eher so meine Meinung, dass die Neuinfektionsraten derzeit so sehr in die Höhe schießen. Weil so in diese 14-tägige Quarantäne, das sehe ich auch in meinem Umfeld, so Selbstisolation und sowas, das macht natürlich nur jemand, der auch positiv getestet wurde. Eine asymptomatische Person sowieso nicht, ja. Aber auch jemand mit leichten Symptomen, gut, der bleibt zu Hause, und wenn der Husten weg ist und das Fieber, dann legt er wieder los, ja. Und ich glaube, das könnte gut sein, dass da der eine oder andere noch infektiös ist, nicht getestet wurde und daher so den Virus weiterträgt. Und ja. Und vielleicht ein letzter Aspekt, den ich mir notiert habe, ist das Verfolgen von Infektionsketten. Auch das war ja zu Beginn ganz großer Aspekt. Positive Fälle wurden ausfindig gemacht und es wurde ganz systematisch versucht, die Infektionskette herauszufinden und da die Ausbreitung zu stoppen. Und das wird im Moment gar nicht mehr praktiziert. Das ist einfach die schiere Masse an positiven Fällen. Es ist nicht mehr möglich, da Infektionsketten nachzuverfolgen. Und im Gespräch, jeder sagt doch, geht davon aus, dass er entweder schon mal hatte oder dass er auf jeden Fall schon mal mit dem einen oder anderen in Kontakt war, der es gehabt hat, weil einfach die Zahlen so hoch sind.
Okay, Wahnsinn. Klingt erstmal sehr dramatisch und ja auch super präsent.
Ja.
Jetzt meine Frage, wirken sich diese Neuinfektionsraten bereits auf die Krankenhaus- und die Kapazitäten der Krankenhäuser aus?
Ja, auf jeden Fall. Das tun sie. Auch das gestern im Heute-Journal-Artikel waren ein paar Bilder zu sehen und auch die kursieren hier auch durchs Internet. Also hier in den großen Metropolen, da sind die Krankenhäuser überlastet. Bei den staatlichen Krankenhäusern fehlt es meist einfach an Personal. Die waren zuvor auch schon knapp an Personal gewesen. Und jetzt kommt natürlich durch Infektionen etc. das Großteil oder viele Mitarbeiter in Quarantäne. Da ist also dieser Personalmangel noch um einiges dramatischer jetzt geworden. In den privaten Krankenhäusern ist es ein bisschen anders. Da sind die Betten belegt und da sind die Beatmungsgeräte belegt. Da fehlt es weniger an Personal. Aber wir haben das gesehen in unserem persönlichen Umfeld von Masifunde. Da ist eine Mutter einer Kollegin, ist verstorben und sie war mit Krankenversicherung in einem privaten Krankenhaus. Und es gab in dem privaten Krankenhaus kein Beatmungsgerät mehr. Es gab aber eins im staatlichen Krankenhaus, aber die hatten gesagt, wir haben kein Personal. Dann wurden ein paar Tage versucht, Ärzte zu transferieren, um sie dort ein Beatmungsgerät zu bekommen. Und sie ist dann leider schon verstorben gewesen, bevor dann dieser Transfer durchgeführt werden konnte. Und das zeigt so ein bisschen die Problematik. Und das ist auch hier einer der Hauptkritikpunkte, zumindest an der Regierung. Weil wir waren jetzt über 100 Tage im Lockdown. Und es war irgendwie von Beginn an klar, ausschalten kann man den Virus jetzt nicht. Aber es ging eigentlich darum, das Gesundheitswesen darauf vorzubereiten, auf die jetzt explodierenden Infektionsraten. Und irgendwie fällt das Fazit im Moment eher schlecht aus. Ja? Also es ist nur punktuell irgendwie gelungen, das Gesundheitswesen auf diesen Sturm vorzubereiten. Wir haben hier das Corona-Krankenhaus in Port Elizabeth. Das ist das Krankenhaus für das gesamte Eastern Cape, für das gesamte Provinz. Es hat nicht genug Schutzmaterial, ja. Fehlt es an Masken. Es fehlt an Windeln für Erwachsene, für also die Intensivstation-Patienten, ja. Da starten jetzt Ärzte auf Social Media Spendenaufrufe für Windeln, ja. Und es gibt keinen Plan, wie die Wäsche, die Bettwäsche gewaschen werden kann. Die ist kontaminiert, die muss speziell gewaschen werden. Werden jetzt Decken gespendet, Bettlaken, Bettbezüge an dieses staatliche Krankenhaus. Und das von VW und jetzt hier dem deutschen Steuerzahler vom BMZ finanzierte Field Hospital, was hier steht, steht auch leer. Es sind 3500 Betten. Und da hat VW 2 Monate dran gebaut, aber es wurde versäumt, Personal zu rekrutieren. Und in der ersten Juliwoche hat jetzt hier der Managing Director Schäfer den Schlüssel offiziell so ans Eastern Cape übergeben für dieses Field Hospital. Und in der zweiten Woche hat dann das Gesundheitsministerium hier angefangen, Stellen auszuschreiben für das Krankenhaus. Ja, ja. Und da fragt man sich schon, ja, warum ist das nicht 2 Monate früher passiert? Und das frustet, ja, denn der Lockdown hier, der hat extrem viele Menschen in den Ruin oder an den Rande des Ruins getrieben. Viele Menschen haben ja eh schon in Armut gelebt und sind jetzt noch in tieferer Armut. Extrem viele Unternehmer sind insolvent und ist da gerade kein Ende in Sicht. Arbeitslosigkeit liegt bei fast 35%, muss man sich mal vorstellen. Und die Menschen haben diesen Lockdown mitgemacht ohne Murren. Wir haben da irgendwie so zu Beginn ja auch echt so alle an einem Strang gezogen und es war so die merkliche, wir schaffen das Mentalität kam mir auf. Aber wenn man jetzt nach 100 Tagen Lockdown feststellt, irgendwie das Gesundheitswesen ist weiterhin komplett dysfunktional und die Kapazitäten wurden null erweitert oder nicht wirklich spürbar erweitert, dann fragt man sich ja schon, ob sich dieses Opfer des Lockdowns wirklich gelohnt hat.
Das kann ich mir total vorstellen. Also gerade diese, ja, die Opfer des Zuhausebleibens und wie du, wenn du sagst, im Ruin getrieben und dann ist halt einfach das Gesundheitssystem nicht fit gemacht worden. Aber ich erinnere mich auch immer, dass du ja auch schon vorher kritisiert hast, dass das Gesundheitssystem auch zuvor, also auch vor der Corona-Pandemie, nicht wirklich in einem guten Zustand war. Vielleicht war es ja auch gar nicht so richtig aufzuholen. Wie siehst du das?
Ja, da hast du schon recht. Also das öffentliche Gesundheitssystem war auf jeden Fall schon zuvor in großen Teilen dysfunktional. Und da muss man vielleicht auch gucken, was man wirklich jetzt hätte erwarten können in dieser Zeit. Und ich weiß nicht, ob die Aufgabe wirklich zu bewältigen war. Und das Gesundheitssystem hier über Jahre durch Korruption und Misswirtschaft echt geschwächt gewesen und das jetzt in 2 Monaten sanieren zu wollen, ist vermutlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und man sieht es ja auch in anderen Ländern wie Italien oder jetzt in USA, in New York. Da kann ein Gesundheitswesen schon mal unter der Last der Corona-Welle kurzzeitig oder kurzweilig zusammenbrechen. Ja, das haben wir ja auch an anderen Stellen gesehen. Und vielleicht auch fairerweise muss man dazu sagen, dass die Regierung auch das eine oder andere angestoßen hat. Also es gibt Abkommen zwischen den privaten und den staatlichen Krankenhäusern zur Kooperation und es gibt nicht nur dieses Volkswagen Field Hospital, es gibt auch Field Hospitals in anderen Provinzen, auch wenn da noch keine Mitarbeiter sind. Und es wurden Ärzte aus dem Militär hinzugezogen und aus Kuba wurden ganze Ärzteteams eingeflogen. Und doch fragt man sich dann irgendwie, wie es sein kann, dass denn so das einzig designierte Corona-Krankenhaus im Eastern Cape nicht genug Schutzmaterial hat, ja. Nach 111 Tagen Lockdown, ja. Und wie es sein kann, dass dann so ein Großteil der Mitarbeiter erkrankt und dass es keinen Plan gibt zum Waschen der Bettwäsche und dass es jetzt zum Mitarbeiterstreik kommt und im Streik von Putzmitarbeitern und von Reinigungskräften und ähnlichem. Da denkt man schon, Das hätte man schon vorbereiten können. Da finde ich, das ist normales Krisenmanagement und da hätte in den 100 Tagen irgendwie was passieren müssen. Und wenn man sich diese Bilder anschaut, kann man mal googeln, die Bilder von Menschen, die im Krankenhaus nebeneinander auf dem Boden liegen, in den Gängen, ja. Das ist katastrophal, ja. Das hat echt eine Dramatik, die man nicht verleugnen kann.
Und jetzt auch nochmal zurück zu den Statistiken, die du vorhin genannt hast. Wie ist denn die Mortalitätsrate in Südafrika? Und führt vielleicht das überlastete Gesundheitssystem auch zu einer Vielzahl an Todesopfern?
Ja, das ist überraschenderweise noch nicht der Fall. Hier ist das Bild deutlich weniger bedrohlich, als es bei den Neuinfektionsraten der Fall ist. Also ich habe mir jetzt irgendwie die Zahlen mal rausgezogen, wieder von der Our World in Data Website, und weltweit sitzen wir bei etwa 500.000 Menschen, die ihr Leben verloren haben, also die gestorben sind an Corona. 130.000 davon in den USA, 72.000 in Brasilien, 44.000 in Großbritannien. Und Großbritannien hat so viele Fälle wie Südafrika. Aber in Südafrika sind bisher glücklicherweise, muss man sagen, erst 4.000 Menschen ums Leben gekommen. Wir haben also täglich zurzeit circa 130 Todesfälle, die hinzukommen, während in Brasilien 1.000, in den USA 700 Menschen täglich ihr Leben verlieren. Und schaut man sich da auch mal macht man mal diese Übung, schaut sich die Mortalitätsrate im Vergleich zur Einwohnerzahl an. Und wir haben mal Deutschland mir rausgezogen, ja. Da sind es zum Beispiel von 1 Million Menschen in Deutschland sind 100 Menschen gestorben, in den USA sind 400, in Schweden und Großbritannien 550, in Belgien sogar 840. Und in Südafrika sind es bisher erst 70 Todesfälle pro 1 Million Einwohner. Ja, da stehen wir im Moment. Bei den aktuellen Neuinfektionsraten muss man natürlich davon ausgehen, dass die Zahl noch erheblich steigen wird. Und Präsident Ramaphosa hat am Sonntag eine Fernsehansprache gehalten. Also der Sonntag, der 12.7. war das dann gewesen. Und er hat gesprochen von mindestens 40.000 Toten, 50.000 Tote, die wir bis Ende des Jahres erwarten sollten. Und doch ist es irgendwie verwunderlich, wieso bei uns die Mortalitätsrate bei nur dann 1,5% liegt, während sie ja weltweit bei 4,4% in Europa. Laut dieser Daten, die mir hier vorliegen, liegt die Mortalitätsrate in Europa bei über 10%. Und am Sonntag hat Ramaphosa, der Präsident des Gesundheitswesens, natürlich dann extrem gelobt, dass die Leistungen und das Ergebnis des guten Gesundheitswesens, während die Welt bei 4,4% steht, hat Südafrika nur eine Mortalitätsrate von 1,5%. Aber ich glaube, das hat ihm hier keiner abgenommen. Also ich nehme es ihm zumindest nicht ab, und ich will da auch gar nicht jetzt die Leistung des Krankenhauspersonals in irgendeiner Form schmälern. Wahnsinn, was die leisten da an vorderster Front. Aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass diese niedrige Mortalitätsrate in diesem komplett überforderten Gesundheitswesen zustande gekommen sein kann. Also für mich liegt der Hauptgrund eher in der Altersstruktur des Landes. Lebenserwartung in Südafrika liegt bei 63 Jahren. Der Altersmedian, den habe ich mir mal rausgezogen, der liegt bei 27 Jahren. Also genau 50% sind jünger und 50% sind älter als 27 Jahre in Südafrika. Und schauen wir mal nach Spanien oder Italien, da ist die Mortalitätsrate um ein Vielfaches höher gewesen, ja weit über 10%. Da ist die Lebenserwartung aber auch 83 Jahre und der Altersmedian liegt bei 47 Jahren. Also die Gesellschaft ist im Schnitt mal mindestens 20 Jahre älter. Und auch dir, wenn man sich dann anguckt, der globale Durchschnitt punkto Mortalitätsrate, der liegt bei den unter 60-Jährigen niedriger als 1%. Und erst ab dem 60. bis 70. Lebensjahr sieht man, steigt es langsam an auf 3%. Und ab 70 Jahren aufwärts liegt dann die Mortalitätsrate von Corona 8% oder höher. Und deswegen meine persönliche Einschätzung ist einfach, dass die Mortalitätsrate in Südafrika so niedrig ist, weil wir einfach einen viel kleineren Prozentsatz an Menschen in unserer Gesellschaft haben, die in diesem Risikoalter sind. Das ist meine persönliche Einschätzung.
Ja, und da kann man ja dann, also wenn es wirklich so ist, von Glück reden, dass es so ist. Was natürlich auch noch andere Hintergründe hat, und ob dann irgendwie das Durchschnittsalter, woher das kommt, das deutlich niedrigere Durchschnittsalter ist ja auch nochmal eine ganz andere Frage, die dahinter steckt. Was mich noch interessieren würde, gibt es auch schon Zusammenhänge oder auch Aussagen über Auswirkungen von HIV und AIDS oder auch Tuberkulose, was ja in Südafrika sehr präsent ist, im Zusammenhang mit Corona?
Es wurde ein deutlicher Zusammenhang zwischen Diabetes und Obesity, also Übergewicht und Ähnlichem, festgestellt. Du hast recht, also es gab die Befürchtung, dass gerade hier die Mortalitätsrate aufgrund von HIV und AIDS extrem in die Höhe schießen könnte. Danach schaut es im Moment irgendwie nicht aus. die Menschen, die sich ihrer HIV-Erkrankung bewusst sind und die entsprechend gesunden Lebensstil pflegen und die auch ihre Medikamente, so diese antiretroviralen Medikamente nehmen, die scheinen dem Virus trotzen zu können. Und die zweite Vermutung, die ist übrigens genauso wenig wissenschaftlich jetzt belegt wie meine Aussage eben über die HIV-Positiven, also ist noch nicht wissenschaftlich belegt. Die Vermutung ist, dass eine Tuberkuloseimpfung, die in Südafrika noch alle Kinder verabreicht bekommen, hier eine höhere Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung vergibt. Das ist diese sogenannte BCG-Impfung. Die wird in Deutschland und in großen Teilen Europas seit vielen Jahrzehnten nicht mehr verabreicht. Und hier ist die noch Pflicht für alle. Und daher ist sowohl bei den Tuberkulosefällen als auch bei HIV-Fällen noch keine erhöhte Mortalitätsrate festzustellen. Das, so wie sich aber auch die Infektionszahlen innerhalb kürzester Zeit gewandelt haben, können sich jetzt auch die Mortalitätsraten je noch stark ändern. Ja? Also das bleibt abzuwarten. Und wenn dem nicht so sein sollte, dann wird er bestimmt bald interessante Forschung zu geben. Also wie so ein immungeschwächtes Land wie Südafrika mit so hohen Infektionsraten so relativ wenig Tote zu beklagen hat, das wird sicherlich die ein oder andere spannende Forschungsarbeit nach sich ziehen, bin ich mir sicher.
Ja, absolut spannend. Jetzt hast du eben auch noch die Rede von Präsident Ramaphosa erwähnt. Am Sonntag, glaube ich, sagtest du, worum geht es genau und wie schaut der Lockdown denn zurzeit aus bei euch?
Ja, am Sonntag, das war seine erste Rede jetzt in 3 Wochen. Und da hat er eigentlich verkündet, dass wir wieder in den harten Lockdown müssten. Dass wir das aber aufgrund der wirtschaftlichen Situation einfach nicht machen können zurzeit. Und er hat daher wirklich intensiv appelliert an die Bevölkerung, sich noch mehr an die Vorgaben zu halten. Also Abstand, Masken, Hygiene etc. etc. Gebetsmühlenartig hat er das da am Sonntag wiederholt. Und er hat dann auch, und das habe ich in dieser Form auch noch nicht von ihm gesehen, sehr emotional auch seine Enttäuschung zum Ausdruck gebracht, wie viele Menschen Corona weiterhin auf die leichte Schulter zu nehmen scheinen. Ja? Also es gab wohl wieder Beerdigungen mit über 1000 Menschen, es gab sogenannte Corona-Partys und das hat er explizit genannt und hat da seine Enttäuschung zum Ausdruck gebracht. Und jetzt seit gestern, Montag, also das war dann der 13.07., ist Alkoholverkauf wieder verboten worden. Es gibt wieder eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 9 Uhr abends und 4 Uhr morgens. Und das Tragen von Masken ist jetzt in der Öffentlichkeit Pflicht und das Nichttragen kann bestraft werden. Also das ist von seiner Seite aus jetzt oder von Regierungsseite so ein bisschen ein taktisches Justieren des Lockdowns. Es fühlt sich an wie so ein Drehen an den wenigen Stellschrauben, die jetzt noch irgendwie was ändern könnten. Ohne dabei jetzt die Bemühungen, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, zu torpedieren. Ja? Also da merkt man, sind sie ganz vorsichtig vorgegangen. Und vor allem der Verbot des Alkoholverkaufs macht meiner Meinung nach extrem viel Sinn. Mit der Aufhebung des Verbots vor wenigen Wochen gingen hier die Infektionszahlen schlagartig nach oben. Aber nicht nur die Infektionszahlen, sie haben sich auch sofort durch die Notaufnahmen mit Opfern von alkoholbezogenen Notfällen, Schlägereien, Unfälle etc. gefüllt. Ja. Und er hat gestern ganz deutlich gesagt, wir brauchen jeden Doktor, jede Krankenschwester für Fälle mit Corona. Ja. Wir können jetzt nicht uns hier um Alkoholnotfälle kümmern. Und auch die Berichte und Meldungen von häuslicher Gewalt und Vergewaltigung, Mordrate ging mit dem Bereitstellen von Alkohol quasi wieder schlagartig nach oben. Also Alkoholverkauf zu verbieten und somit den Konsum zumindest ein bisschen zu reduzieren, ist definitiv meiner Sicht eine sehr gute Stellschraube. Eine andere Stellschraube ist die Taxiindustrie. Also das sind diese Minibusfahrer, die hier den öffentlichen Personennahverkehr darstellen. An die haben sie sich nicht rangetraut. Die dürfen ihre Taxis weiterhin voll beladen. Die müssen aber, und das war die Vorgabe, die müssen ab sofort ihre Fenster öffnen. Das sind also diese kleinen Minibus-Taxis und die sind natürlich super Virus-Spreader. Ja? Wenn da zig Leute auf engstem Raum zusammensitzen und einer rumhustet, verbreitet sich das natürlich super schnell mit diesem engen Raum. Ja? Und Daher waren ursprünglich die Minibus-Taxen auch stark reglementiert. Nur 50% Kapazität war erlaubt. Und die haben sich das dann, diese 100% Kapazität, erstreikt. Die haben die öffentlichen Verkehrspunkte lahmgelegt und dann hat die Regierung nachgegeben und ihnen jetzt erlaubt, 100% Kapazität zu fahren. Und das ist ein Schwachpunkt der Regierung, wie ich finde. Denn hier hätte die Regierung lieber nachjustieren müssen mit finanzieller Entschädigung für die Taxiindustrie, zu sagen, wenn ihr mit 50% fahrt, entschädigen wir euch in irgendeiner Form finanziell. Das hätte ich für sinnvoller erachtet, als nachzugeben und zu sagen, die Leute können da jetzt, die sitzen ja wie Sardinen in der Dose in diesen Taxis drin und wenn da einer hustet, haben es alle. Was hat er noch gesagt? Oder deine Frage so zum Lockdown, wie schaut der im Moment aus? Also Ramaphosa hat betont, dass es weiterhin verboten ist, Familie und Freunde zu besuchen. Also wir sind weiter im Lockdown und wir dürfen das Haus auch nur für Arbeit, Einkauf, Sport und Arztbesuch verlassen. Und das Komische ist, gleichzeitig dürfen Restaurants unter bestimmten Auflagen wieder öffnen, Kinos, Casinos, Kirchen bis zu 50 Personen ebenfalls. Und das ist dann wieder so einer der Kritikpunkte, ja. Oder die Regelungen irgendwie so ein bisschen willkürlich wirken, Johanna. Und die sind dann irgendwie nicht stimmig. Das ist dann so der Standard-Joke ist dann so, naja, die Familie und Freunde, die darf ich halt im Minibus und in der Kirche und im Casino treffen, aber halt nicht zu Hause, ja. Und ja. Weißt du, da, ja, so schaut das aus.
Schwierig. Ja. Okay, stellt sich für mich die Frage, wie schätzt du so die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit der Regierung ein? Du hast ja Frustration jetzt auf jeden Fall erwähnt und auch dargestellt, auch im Zusammenhang mit den Krankenhäusern. Ja, vielleicht dazu noch so ein Update.
Ja, das finde ich schwer zu sagen. Also ich habe ja ganz zu Beginn auch gesagt, so dieses, das Gefühl, dass wir jetzt den Lockdown weiter lockern, dass wir die Wirtschaft öffnen, irgendwie fühlt sich nicht logisch an für viele Südafrikaner. Aber prinzipiell würde ich schon sagen, so ein bisschen wie auch in vielen anderen Ländern hat die Regierungspartei hier erstmal Sympathiepunkte gewonnen. Vermutlich einfach auch, weil sie hier die Krise managen und unabhängig davon, wie gut oder schlecht man das macht, sind da die Sympathien mit denen, die in der Verantwortung stehen und die Krise managen, und eine Opposition, die kommt dann da eher unsympathisch daher, wenn sie von außen zuguckend kritisiert, ohne selbst zuzupacken und natürlich auch ohne selbst zupacken zu können. Ja. Ramaphosa gibt ein gutes Bild ab und in all seinen öffentlichen Auftritten, Fernsehansprachen, hat er extrem viel Empathie, Eloquenz gezeigt, war konsequent durch die gesamte Krise. Und er ist ein super väterlicher Leader und er versucht es transparent zu machen. Und in seinen Reden ist er kompetent und gleichzeitig spricht er in einer Art und Weise, dass ihm wirklich auch alle im Land folgen können, ohne dabei irgendwie so patronizing rüberzukommen. Also das macht er schon super. Und sein Führungsstil ist voll konsensorientiert, so partizipativ. Und das wiederum ist meiner Meinung nach dann auch in der aktuellen Krise eine Schwäche von ihm. Also das außerhalb der Krise ist natürlich super, so ein bisschen Mandela-artig, ja. Aber in der aktuellen Krise wird es meiner Sicht ihm fast ein bisschen zum Verhängnis. Er hat da seinen zentralen Ministerinnen und Ministern super viel Eigenverantwortung gegeben. Und da gibt es einfach ein paar Minister, wie den Gesundheitsminister und andere, die in der Öffentlichkeit ein starkes Bild abgeben. Und dann gibt es andere wie ein Polizeiminister. Das ist eine totale Katastrophe. Und den hat Ramaphosa null unter Kontrolle. Und da scheint es so, dass der He irgendwie hätte so eine einheitliche Linie fahren müssen, finde ich. Du warst zum Beispiel seine Ministerin Dlamini Zuma, die war extrem restriktiv. Ja, das ist die gute, über die haben wir ein paar Mal gesprochen gehabt, die verbietet hier weiterhin das Zigarettenrauchen, der Verkauf von Zigaretten ist verboten. Und die Gesundheit der Bürgerinnen steht über allem. Ja. Und gleichzeitig, so im selben Atemzug, spricht dann die Bildungsministerin, für die es um Biegen und Brechen darum geht, irgendwie das Schuljahr zu retten. Aber die Gesundheit der Leute, der Menschen, stellt sich hier irgendwie hinten an. Und da, finde ich, lässt Ramaphosa so ein bisschen eine einheitliche Linie zu vermissen. Und Hat das irgendwie auch nicht geschafft, so alle in seinem Kabinett hinter ihm zu vereinen, sodass sie so aus einem Guss mit einer Stimme sprechen. Und ich meine, wir wissen natürlich mittlerweile, dass zu der Krise, also die mega gegensätzliche, widersprüchliche Meinung gibt, auch von renommierten Experten, das hat man in Deutschland super verfolgen können, wieder Koryphäen, da komplett gegensätzliche Meinung haben oder haben können, ja. Und da knallen Ideologien irgendwie aufeinander. Und dieser Konflikt zwischen harter staatlicher Intervention oder im Gegensatz so den mündigen Bürgern Freiheit geben, den gab es eindeutig auch innerhalb seines Kabinetts und seines Krisenstabs. Und das, finde ich, hat einen schon verunsichert. Da wäre es einfach besser gewesen, wenn diese mit einheitlicher Stimme gesprochen hätten. Und wenn er sichergestellt hätte, dass es nicht zu Widersprüchen zwischen zwei Ministerien kommt. Ja. Meines Erachtens hätte er da aktiver kommunizieren müssen. Der hat sich nie Journalisten gestellt. Ja. Der hat immer nur Fernsehansprachen gehalten. Die hat er super gemacht. Ja. Der hat er immer wieder die Leute hinter sich versammelt. Aber dass er dann mal auch unter der Woche sagt, jetzt stellt er sich mal den Fragen zusammen mit seinen Ministern, das hat er nicht gemacht. Das waren dann immer die Ministerinnen und Minister alleine. Und da gab es die weniger kompetenten und die weniger eloquenten Minister und Ministerinnen. Wie zum Beispiel jetzt die Bildungsministerin, die hat dann im Fernsehen die ganze Zeit von COVID, anstatt Covid-19, hat die von COVID gesprochen und gefragt, wie heißt es nochmal? Und statt von Comorbidities, also Vorerkrankungen, hat sie von Commodities gesprochen, das sind Rohstoffe. Und oh, ja, und wenn das dann immer und immer wieder passiert, dann wirft das einfach ein richtig schlechtes Licht auf die Kompetenz der Führungsriege und somit dann halt auch irgendwie auf die gesamte Krisenarbeit. Und zum Großteil einfach haben sich da so ein bisschen so die Butter vom Brot genommen, finde ich. Und wenn er da mehr reingegangen wäre, weil da ist keiner kann die Krise so gut managen und erklären wie er, hätte er, glaube ich, noch mehr Vertrauen in der Bevölkerung gehabt, wenn er da mehr reingegangen wäre. Das ist so meine Einschätzung.
Das sind ja wirklich wahnsinnige Beispiele. Klingt so ein bisschen nach Trump.
Ja.
Aber naja, vielleicht noch eine flinke letzte Frage zum Abschluss. Wie nimmst du die Stimmung im Land wahr?
Gespalten. Auf jeden Fall gespalten. Also fast jeder kennt jetzt hier mittlerweile Menschen, also Freunde, Kolleginnen, die entweder erkrankt oder gar verstorben sind. Und was Gott sei Dank aufgehört hat, ist das hohle 5G-Verschwörungsgeblubber dass der Bill Gates uns jetzt bald hier irgendwelche, Dinger einpflanzt über Impfungen und ähnliches. Also ich glaube, jeder weiß mittlerweile, Corona ist real und kann ernste Folgen haben. Jeder kennt aber doch jemand, der irgendwie sein Business und seinen Job verloren hat. Und das ist die andere Seite. Und daher ist so die Diskussion echt hat gestern ein Kommentator wunderschön gesagt, Lives oder Livelihood, also dieses Leben oder Lebensunterhalt. Also was ist wichtiger, was soll eher geschützt werden? Ja, der Lebensunterhalt der Menschen, also der wirtschaftliche Aspekt oder Leben. Ja, und das ist eine Gratwanderung. Und viele Menschen mittlerweile, die haben ihr ernsthafte, ernstzunehmende Ängste. Das sieht man. Die haben Angst vor dem Virus, die haben aber auch Angst vor der Zukunft hier in Südafrika, politisch, wirtschaftlich, ja, gesamtgesellschaftlich dann halt auch irgendwie. Und denn wir haben jetzt klar, Corona-Krise ist der gesamte Fokus. Wir haben aber gleichzeitig auch eine Stromkrise. Seit letzter Woche ist unser sogenanntes Loadshedding wieder zurück, schön im Winter. Täglich wird im gesamten Land für mehrere Stunden der Strom abgestellt. Bei uns in Port Elizabeth kommt dazu, dass hier unsere Staudämme zum Teil bei 7% Wasserlevel sind. Also wir schlittern hier auf eine ernsthafte Wasserknappheit zu. Und das alles mitten im Winter bei schnell steigenden Infektionsraten, überfüllten Krankenhäusern. Und die sind so überfüllt, dass jetzt vergangene Woche war eine Mutter eines Kollegen von uns einen leichten Herzinfarkt. Ja, die wurde vom Krankenhaus wieder nach Hause geschickt. Das war voll, da war kein Platz. Also die Angst ist bei vielen echt real mittlerweile und die Sorgen sind zumindest meines Erachtens echt berechtigt. Und was die aktuelle Krise auch deutlich offenlegt, ist so die Schwäche Südafrikas. Und so die gute Gesetzgebung, die es eigentlich so auf nationaler Ebene gibt, das auch mal irgendwie zu übersetzen auf regionaler und lokaler Ebene, also das mal zu implementieren, den Worten Taten folgen zu lassen. Und auf lokaler, regionaler Ebene versickert dann halt viel zu häufig das Steuergeld oder es fehlt die Kompetenz, das Geld auszugeben, weil die Restriktionen so komplex sind und administrativer Aufwand so hoch ist, dass es nicht geschafft wird, das Geld auszugeben. Und ja, dann kommt auf lokaler Ebene die Vorgaben gefühlt irgendwie nicht an. Und dort fehlt es dann einfach an Kapazität. Es kann an Humankapazität sein, es kann aber auch Infrastruktur und Ressourcen sein. Und das war Südafrikas Problem über die vergangenen Jahrzehnte. Und die aktuelle Krise hat da meines Erachtens irgendwie auf dieses Problem nochmal so voll den Scheinwerfer gerichtet. Und das führt gerade der Bevölkerung deutlich vor Augen, wo unsere Schwachstellen sind. Und okay, du hast mich nach einer kurzen Antwort gebeten. Ein Beispiel aber noch. Zu Beginn der Krise, als wir in den Lockdown gegangen sind, wurde hier ein 500-Billionen-Rand-Paket an diversen Hilfspaketen verabschiedet. Die Regierung hat da für Arbeitslose, für Unternehmen etc. pp. Große Summen bereitgestellt. Die sind aber zum Großteil noch nicht angekommen oder an falscher Stelle angekommen. Beispiel. SASSA, das ist die Behörde, die jedes Arbeitslosengeld auszahlen sollte. Ja? Sollte ja jeder, der nicht Kindergeld oder andere Gelder erhält, ein monatliches Geld von 350 Rand bekommen. Aber nach mehreren Wochen sagen die meisten, dass sie da zwar monatlich neu beantragen, aber noch nicht erhalten haben. Und da sagt SASSA, naja, das können wir auch nicht auszahlen, da ist ja Lockdown. Wir sitzen ja alle im Lockdown, wie sollen wir das denn auszahlen? Und da greift man sich an den Kopf, wenn die Regierung zig Billionen an Arbeitslose während des Lockdowns und aufgrund des Lockdowns auszahlen will, aber die auszahlende Behörde das nicht tun kann, weil sie ja noch im Lockdown sitzt. Ja, die sitzen im Homeoffice, da können wir das nicht machen. Oder das Department of Social Development, da waren wir jetzt persönlich direkt von betroffen als Massive Funder, als NGO. Also dieses Department kümmert sich hier eigentlich um alle sozialen Aspekte und Belange so in der Bevölkerung oder sollte das zumindest tun. Und die sitzen ebenfalls bis heute im Homeoffice. Kein einziger staatlicher Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin war über die gesamten 111 Tage im Lockdown im Einsatz. Ja? In einer Zeit, in der sie mehr denn je benötigt wurden, wurden alle voll bezahlt, sind alle im Homeoffice. Und die Arbeit in den Townships, die wurde der Zivilgesellschaft, also gemeinnützigen Organisationen überlassen. Und kannst dir vorstellen, das frustet. Mein letztes Beispiel, was mir jetzt noch in den Kopf schießt, ist, oder was auch so die Gesetzgebung auf nationaler im Vergleich zur Umsetzung auf lokaler Ebene ganz gut zeigt, ist der Beschluss auf nationaler Ebene, dass Kindergärten jetzt wieder öffnen dürfen, nachdem sie von einem Sozialarbeiter oder einer Sozialarbeiterin besucht und so auf Corona-Tauglichkeit geprüft wurden. Ja? Das macht total Sinn. Checken, haben die auch die Masken, können die Social Distancing machen. Ja, gute Idee. Ist aber nicht praktikabel, wenn alle staatlichen Sozialarbeiterinnen noch zu Hause sind. Und da wurde dann vergangene Woche bei uns angerufen und wurden wir gefragt, ob Massive Funde bitte alle Kindergärten in Warmer Township und idealerweise darüber hinaus bitte prüfen könnte. Unbezahlt. Ja, während das Department of Social Development bezahlt zu Hause sitzt, wurden wir gebeten, die Arbeit unbezahlt bitte on their behalf zu machen. Das zeigt, wie nationale Vorgaben und Gesetze da zwar in sich stimmig sein können und dann doch komplett so an der Realität auf lokaler Ebene vorbeizielen und dort null implementiert werden können. Oder es irgendwie auch gefühlt wenig Interesse gibt, diese auf lokaler Ebene zu implementieren. Weil theoretisch könnte die Sozialarbeiter ja trotzdem sagen, hört mal zu, wir werden gerade gebraucht, das machen wir jetzt, wir gehen da jetzt raus, wir krempeln die Ärmel hoch, der Rest der Bevölkerung ist auch draußen und muss arbeiten und rettet die Wirtschaft, jetzt leisten wir auch unseren Beitrag. Ja, das bringt mich vielleicht dann auch so ein bisschen zur Diskussion zurück. Du erinnerst dich, was wir letzte Woche mit Nambisa Dube diskutiert haben über die Frage an Accountability. Und wer wird da dann mal zur Rechenschaft gezogen für sowas? Und es waren jetzt vielleicht ein paar extreme Beispiele, die mich auch extrem frustrieren, mich persönlich jetzt. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht mit Government-Bashing enden. und es war irgendwie auch schon klar, dass hier einiges im Argen liegt. Also es ist ja jetzt nicht so Surprise, Surprise, so hups, hier gibt es ein paar Dinge, die nicht funktionieren. Und doch sind wir ja auch irgendwie noch echt glimpflich durch die Krise gekommen bisher. Und die Krise haben halt irgendwie immer an sich schonungslos Stärken und Schwächen offenzulegen. Das ist klar. Ja, also für mich bleibt irgendwie zu hoffen, dass die Offenlegung dieser Schwächen und dieser Stärken irgendwie dazu führt, dass dann zumindest nach Corona so die richtigen Schlussfolgerungen und Lehren gezogen werden. Dass dann halt irgendwie rückblickend der ein oder andere Offizielle und vielleicht auch eine Ministerin oder Minister in der Analyse dann mal seinen Hut nehmen muss. Platz macht für irgendjemand Kompetenteren, für jemand Motivierteren und für einen Nachfolger, der mit der richtigen Integrität daherkommt. Ja. Naja, und was vielleicht wow. Den letzten Gedanken, den ich mir aufgeschrieben habe hier, so was der Ramaphosa in seiner Rede dann zum Schluss gesagt hat, so als Appell, dass die Regierung jetzt eigentlich nicht mehr viel machen kann. So der Virus ist da, ist ausgebrochen, er ist quasi out of control und jetzt liegt die Verantwortung in den Händen der Bürgerinnen und Bürger. Und da hat er recht. Und jetzt können wir nur hoffen, dass sich hier die Bürgerinnen und Bürger, und dazu zählen halt auch die offiziellen und die städtischen und die staatlichen Mitarbeiter, dass sich genau halt dann den Aufruf halten und dass jeder irgendwie den Vorgaben Folge leistet, aber auch irgendwie anfängt, Verantwortung zu übernehmen und dass wir dann irgendwie da glimpflich durch diese Krise schippern. Ja.
Ich würde sagen, das waren gute Schlussworte. Vielen, vielen Dank, Jonas. Ich merke, da liegt ganz, ganz viel im Argen und ganz, ganz viel muss irgendwie weiter verfolgt werden. Wir bleiben auf jeden Fall weiter dran. Das war ja, wie wir es vorhin angekündigt haben, heute eine Zwischenbilanz. Das heißt, wir haben auch weiter vor, diesen Podcast fortzuführen. Ist jetzt heute eine besonders lange Folge geworden.
Sorry.
Aber das ist ja auch gar nicht so schlecht, denn auch für unsere HörerInnen eine Ankündigung. Wir machen jetzt eine kurze Sommerpause bzw. Winterpause in Südafrika. Genau, wir melden uns Anfang August wieder, dann mit einem Überraschungsgast, der im Township in Khayelitsha in Kapstadt wohnt und Thomas mit Vornamen heißt. Mehr dazu später. Wir freuen uns auf mehr von uns, von dir, von Südafrika. Danke, Jonas.
Ja, ich danke dir, Johanna, für deine Zeit und die gute Zusammenarbeit. Ich wünsche dir eine gute Sommerpause. Mach's gut.
Danke. Dir eine schöne Winterpause.
Ja, vielen Dank. Wir werden es versuchen. Tschüss.
Ciao.
Global gedacht. Mit einer Sonderreihe zu dem Virus, der die Welt auf den Kopf stellt.